Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ganz herzlich begrüße ich euch zum Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, den wir hier miteinander feiern. Aber wir feiern ja nicht alleine, sondern mit allen Christen auf dieser Welt, die entweder bei sich zu Hause sitzen, in anderen Kirchen sitzen oder auch nachher unseren Gottesdienst vielleicht nachvollziehen. Darum liegt hier vorne in der Taufschale, ungewohnter Platz, ein Handy zum Aufnehmen. Aber eigentlich ist das ja der beste Ort, an dem Gottes Wort konzentriert wird. Also geschickter geht's gar nicht. Ihr Lieben, ich wünsche uns einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Wunderbarer Gnadenthron, Gottes und Mariensohn, Gott und Mensch, ein kleines Kind, das man in der Krippe findet, großer Held von Ewigkeit, dessen Macht und Herrlichkeit rühmt die ganze Christenheit. Lass mir deine Güt und Treu täglich werden neu. Gott, mein Gott, verlass mich nicht, wenn mich Not und Tod anficht. Lass mich deine Herrlichkeit, deine Wundergütigkeit schauen in der Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam den Eingangspsalm für den Gottesdienst beten unter der Nummer 07. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.
Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.
Der Herr lässt sein Heil und Willen, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes.
Jauchze dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Kyrie eleison.
Herr, erbarme dich.
Christe eleison.
Christe, erbarme dich.
Kyrie eleison.
Herr, erbarme dich über uns.
Geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, geboren durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in die Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird, ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt. Denn das Kind auf deinen Armen ist Gott, der Herr. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus.
Amen.
Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Mache unsere Herzen bereit, dich aufzunehmen. Segne du Reden und Hören. Ihr Lieben, früher, als ich Weihnachten noch in der Stube meiner Eltern gefeiert habe, da sind irgendwann an Heiligabend immer meine Großeltern zu uns rübergekommen. Die haben im Haus nebenan gewohnt. Die sind dann relativ kurz geblieben. Die haben zu meinem Erstaunen nicht mit meinen Geschenken gespielt, haben vielleicht mit uns Abendbrot gegessen, sind dann aber wieder rüber, um Berge von Post durchzugehen, die sie gekriegt haben. Wenigstens einen Überblick verschaffen. Das war das Ziel für den Heiligabend. Sie hatten eine große Verwandtschaft, viel Bekanntschaft, alle sehr schreibfreudig. Und diese enorme Menge von Post, die hat mich früher als Kind total beeindruckt. Es wird ja auch zu keiner anderen Zeit im Jahr so viel Post versandt wie zu Weihnachten. Jetzt nicht mehr so viel Briefe, in diesem Jahr ungezählte Päckchen. Aber eben auch Weihnachtsgrüße, hauptsächlich in digitaler Form. Und wahrscheinlich hat jeder von uns Grüße geschrieben oder unterschrieben. Es ist immer gar nicht so einfach, wenn man denn einen Weihnachtsgruß schreibt, den Anfang hinzukriegen. Aller Anfang ist eben schwer. Ich möchte mit euch in dieser Predigt einen Brief des Apostels Paulus ansehen, das heißt eigentlich einen Brief anfangen. Aber das reicht schon aus, denn hier ist das Wesentliche schon ausgesagt und zusammengefasst. Er hat damit die Weichen für das Folgende gestellt. Auch wenn dieser Brief wahrscheinlich ganz anders ist als unsere Weihnachtspost, könnte er eigentlich ein Weihnachtsbrief sein. Denn da steht alles drin, was Weihnachten wichtig ist. Man könnte fast von der Mutter aller Weihnachtsbriefe reden. Es geht um den Anfang des Römerbriefs. Er beginnt, wie es sich damals gehörte, mit dem Absender. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Und nun kommt er zu den Adressaten. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein langer Anfang und etwas kompliziert. Paulus wäre bestimmt kein guter Postkartenschreiber gewesen. Paulus muss etwas ausholen, um sich vorzustellen. denn die römische Gemeinde kennt ihn überhaupt nicht. Paulus muss ihnen erstmal sagen, wer denn so einen seitenlangen Brief schreibt und schickt. Für damalige Verhältnisse völlig ungewöhnlich. Darum braucht er so lange, bis er zu den Adressaten kommt. 10 Zeilen für den Absender, einen für den Empfänger. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht viel von sich erzählt. Viele interessante Dinge verschweigt er bei seiner Aufzählung. Von seinem Alter, seiner Größe, seinem Familienstand, Hobbys, Lieblingsmusik, sagt er alles nichts. Nur seinen Namen nennt er und seinen Beruf. Und zwar nicht zu knapp. Ganz breit beschreibt Paulus seinen Beruf. Paulus ist dazu berufen, das Evangelium zu predigen. Anderen die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Mit diesem Briefanfang hat Paulus die Weichen gestellt. Er hat klargemacht, es geht hier in diesem Brief nicht um ihn, den Paulus, sondern es geht um seinen Auftraggeber. Es geht um Jesus Christus. Es geht um Gott selbst. Es geht um diese sagenhafte Nachricht, die wir heute feiern. Diese sagenhafte Nachricht, dass sich der Schöpfer der Welt aufs Allerengste mit seinem Geschöpf verbindet. Also Gott, der die Erde, alle Planeten und den kleinsten Wurm gemacht hat, der wird selber Teil der Schöpfung. Der kommt als kleines Kind zur Welt. Als Sohn armer, schlichter, ländlicher Eltern liegt er in einer Futterkrippe in einem Stall. Ein schwaches, verletzliches, hilfloses Baby. Gott ganz unten. Tiefer geht es kaum. Das zu verdeutlichen, gibt es eine alte Geschichte, die schon lange erzählt wird. Darin kommt ein Schüler zu seinem Meister und fragt ihn: Meister, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt es das heute nicht mehr? Und darauf antwortet der Meister: weil sich heute niemand mehr so tief bücken will. Die Menschen sehen Gott von Angesicht zu Angesicht nicht, weil sich niemand so tief bücken will. Den Gott in der Krippe zu erkennen, das fällt uns unheimlich schwer. Das kleine, süße, göttliche Kind mit lockigem Haar und die Engel drumherum, klar, das geht. Aber den Gott in der Krippe? Denn wenn es um Gott geht, dann sehen alle eigentlich nach oben und nicht nach unten. Mächtig, kräftig, glänzend, gewaltig stellt man sich doch das Kommen Gottes vor. Da muss wenigstens die Erde beben. Aber Gott handelt oft anders, als wir denken. Als einfacher, schlichter Mann ist Jesus Christus durch die Gegend gezogen. Und er leistete sich einige Schwächen. Er hat oft nicht ausgehalten und den ersten Schritt auf andere zugemacht. Er hat den anderen vergeben. Er hat sogar sein Leben gegeben, um andere zu retten. So ein Verhalten wird nicht nur bewundert. Das klingt schwach und unvernünftig. Nach einem, der keine Konflikte aushalten kann und wahrscheinlich kann der auch nicht mal hart durchgreifen. Wer allerdings schon mal einem anderen verziehen hat, wer schon einmal nach einem Streit als erster wieder zu dem anderen hingegangen ist und ihm die Hand entgegengestreckt hat, der weiß, wie schwer das ist und wie viel Kraft das kostet. Vergeben kann in der Tat teuer sein und kostet Kraft. Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Es ist gut, wirklich streiten zu können. Es ist gut, sagen zu können, was einem nicht passt. Und es ist noch wesentlich besser, einen Streit ausräumen zu können. Wer einen Streit hinter sich hat, der weiß, wie viel Stärke in dem schwachen Satz liegt: ich verzeihe dir. Genauso steckt auch in dem kleinen, schwachen Kind in der Krippe enorm viel Kraft. In aller Schwachheit hat Gottes Sohn unser Leben gelebt. Er kennt unsere Schwächen und Krankheiten, denn er hat sich damit beladen wie ein Lastenträger. Er hat sie auf sich genommen. Er kennt unsere dunkelsten Stunden, selbst die tiefste Todesnacht, ganz genau. Und darum weiß er auch, wie er helfen kann, wie er uns Kraft geben kann. Gott selbst hat zu dem schwachen Leben und Sterben seines Sohnes Ja gesagt. Er hat ihn nicht einfach sterben lassen, er hat Jesus den Sieg über den Tod gegeben, er hat ihn auferweckt. Jesus, das Krippenkind, lebt. Das ist die frohe Botschaft, die Paulus erzählen will. Kurz gefasst lautet sie: Gott, als Mensch geboren, gelebt und für uns gestorben, wie es schon lange vorhergesagt war, danach begraben und auferstanden und von vielen gesehen. In dieser Botschaft steckt viel Kraft. Kraft heißt auf Griechisch Dynamis und erinnert an Dynamit. In dieser Botschaft steckt tatsächlich Dynamit. Das Wort Gottes, das Evangelium, besitzt eine unglaubliche Sprengkraft. Es sprengt Ketten, die versklaven wollen. Es sprengt Schlösser, die uns gefangen halten wollen. Zum Beispiel da, wo wir es schaffen, uns gegenseitig Schuld zu vergeben, weil Christus uns vergeben hat. Da werden die Gnade und der Friede Gottes konkret, von denen Paulus spricht: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Im Frieden Gottes steckt eine gewaltige Kraft. Denn vergeben können ist geschenkte Gotteskraft. Er vergibt uns und dieses Geschenk geben wir weiter. Darum wiederholt ein Prediger vor jeder Predigt diesen Grußsatz aus dem Römerbrief: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Wunsch, dass diese Gotteskraft gehört werden kann. Und es ist die Zusage: jetzt knallt's. Jetzt gibt's Dynamit. Denn in der Predigt werden Geschenke Gottes verteilt. Der Anfang des Briefes von Paulus an die Römer ist ein gutes Beispiel für die Kraft, die Gott uns in unserem Leben schenkt. Paulus ist in Sachen Jesus unterwegs. Er gründet erfolgreich Gemeinden und baut sie auf. Zwischendurch sitzt er immer wieder wegen seiner Arbeit im Gefängnis. Nun schreibt er an eine fremde Gemeinde, die er bald besuchen möchte. Dabei verweist Paulus nicht auf seine Erfolge. Er lässt nicht Taten für sich sprechen. Er stellt sich nicht als strahlenden Glaubenshelden dar, der keinen Gefahren aus dem Weg geht. Grund genug dafür hätte er. All das macht er nicht, sondern er zeigt auf den Auferstandenen. Paulus lässt nicht seine eigenen Taten, sondern Gottes Tat für sich sprechen. Denn daraus zieht Paulus seine Lebenskraft. Weil er von seiner Erlösung weiß, weil er Jesus neben sich hat, kann er so segensreich wirken. Er bezieht seine Kraft aus dem Evangelium, das er selber weitererzählt, und zieht seine Kraft eben nicht aus sich selbst. Die frohe Botschaft ist eine frohmachende Botschaft, denn sie verbindet Menschen untereinander und miteinander. So wie Paulus mit der römischen Gemeinde, die er gar nicht kennt. Sie und wir können uns diese Botschaft weitersagen, dass Christus lebt und mitten unter uns ist. Jesus Christus gibt kraftvollen, ruhigen Frieden. Und damit vermögen es fremde Menschen, einander zu trösten. Auch in so merkwürdigen Zeiten wie jetzt, Wenn jemand Angehörige oder Freunde hat, die schwer am Coronavirus leiden, dann sind wir mit unseren Worten schnell am Ende. Dann können wir miteinander um den Frieden Gottes beten. Und wir müssen keine großen Glaubenshelden sein, um uns gegenseitig Trost und Hoffnung zu geben. Denn Jesus Christus, der kleine Mann in der Krippe, der nur für uns lebt, der ist groß genug. Dieses Geschenk stellt Gott selber uns auf unseren Gabentisch. Amen. Und der Friede Gottes, der eben viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du Schöpfer und Erhalter des Lebens, du Erlöser und Tröster deiner Christenheit, wir loben und preisen dich,
heilig, heilig, heilig bist du, Gott, Herr Zebaoth. Deiner Ehre sind alle Lande voll. Vereint mit der ganzen Schöpfung im Himmel und auf Erden rühmen wir deinen heiligen Namen und bitten dich, zieh nun ein bei uns und stärke uns durch Leib und Blut Jesu Christi auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen.
Amen.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi Leib und Blut, kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Thank you.
Christi Leib und Blut für dich gegeben. Christi Leib und Blut für dich gegeben. Christi Leib und Blut für dich gegeben. Christi Leib und Blut für mich gegeben. Der Leib und das Blut Jesu Christi stärken und erhalten dich im Glauben zum ewigen Leben. Geh hin in Frieden. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott danken. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du zu uns kommst mit deinem Leib und Blut und dass du uns gestärkt hast, dass du uns so vorbereitest und ausrüstest für die neue Woche, für die Tage, in denen wir leben. Wir bitten dich, Herr, dass deine Geschenke sich unter uns auswirken, dass wir aufeinander achten, uns gegenseitig tragen in dieser merkwürdigen Zeit. Wir bitten dich, Herr, dass deine Liebe sich unter uns Menschen auswirkt, in den kleinen und großen Zusammenhängen, in denen wir leben. Hilf den Politikern, die Länder zu regieren und zu befrieden. Sei bei allen, die dich in der nächsten Woche besonders brauchen, weil sie krank, einsam oder verzweifelt sind. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.
Und so geht in diese Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen. Amen.
Thank you.
Ihr Lieben, abzukündigen gibt es wirklich gar nicht viel. Höchstens, dass ihr die Weihnachtsfreude miteinander genießen könnt und sollt die nächsten Tage über. Dieser Freude können wir auch Ausdruck verleihen in den nächsten Gottesdienst, der auf eurem Blatt abgedruckt ist. Und zu sagen wäre noch, dass die Kollekte für Brot für die Welt am gestrigen Heiligen Abend 931,99 € erreicht hat. Also knapp 70 Euro kann man noch spenden, dann haben wir eine glatte Summe. Ich wünsche uns allen einen schönen und gesegneten ersten Feiertag.